Ich habe gerade überlegt, ich glaube, das ist jetzt genau 2 Jahre. Frühling vor 2 Jahren war ich hier bei euch. Ja, und es ist meine große Ehre, dass ich wieder eingeladen worden bin von den Geschwistern Nawrocki. Sage ich das jetzt richtig? Nawrocki ist egal. Ist ein bisschen ein schwieriger Name, gell? Ja, freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann und ja, die Gesichter, das sind die gleichen geblieben. Wir sind alle ein bisschen älter geworden, oder? Ja, mein Bein ist immer noch nicht heil, aber da muss man wohl mit leben, ja. Und ja, die Anreise hierher ist ein weiter Weg von München. Ja, mit dreimal umsteigen oder so in Kassel und dann in, ja, ich weiß schon nicht mehr, wie der Ort heißt. So irgendwo in der Pampas oder so und dann nochmal. Gut, aber ist eine schöne, interessante Fahrt und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich merke, dass es hier angenehmer warm ist momentan. Ist bei uns im Süden ein bisschen kühler noch. Gestern Abend bin ich noch in die Stadt gegangen und stelle wieder fest, dass es eine schöne, interessante Stadt ist, ne? Mit Sehenswürdigkeiten. Also ihr wohnt in einem sehr schönen Städtchen hier. Bin eigentlich recht begeistert hier. Ja. Ja, wer das noch nicht weiß, der sollte es verinnerlichen. Ja? Ihr wohnt gut hier. Als ich eingeladen worden bin, ist mir ein Thema vorgegeben worden oder mitgeteilt worden. Und ich weiß nicht, ob ich die Antwort darauf finde. Aber ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht zu dem Thema Glauben. Glauben oder kann man da die Gedanken ausschalten? Lasst uns einfach mal ein bisschen über Glauben nachdenken. Die Bibel sagt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ja, das heißt, ja, aber ich möchte euch vorher mit ein paar Gedanken einstimmen drauf. Auf der Internetplattform der Siebenten-Tags-Adventisten im Facebook, da hat vor kurzem ein Herr die Frage gestellt: Liebe Adventisten, ich bin ein Christ der freien Christengemeinde. Ich habe Arbeitskollegen, die Adventisten sind, nette Leute. Ich bin neugierig und würde gerne wissen, welche Gründe es nach Ihrer Meinung gibt, Adventist zu werden und zu bleiben. Interessante Frage, oder? Könnt ihr euch alle mit heimnehmen? Ich werde sie nicht beantworten. Aber das heißt, eine interessante Frage, die der Herr stellt. Und er schreibt noch, ich bin interessiert daran. Und das ist wohl immer die Frage, die wir uns auch persönlich zu stellen haben. Warum sitzt man am Sabbat hier? Warum sind wir da? Warum sind wir Adventisten oder Freunde der Adventgemeinde? Sicher. Interessant, darüber nachzudenken. Und welche Antwort würdet ihr diesem Herrn geben? Wir hatten vereinbart, uns in einem bekannten Café in der Stadt zu treffen, in München. Und ich kannte die Dame nur vom Cover ihres Buches. Also das Bild war von ihr auf ihrem Buchtitel drauf, aber da sah sie natürlich jünger aus. Ich wusste, dass es eine sehr alte Dame sein wird. Ich habe sie eingeladen als Referentin zu einer größeren Veranstaltung und wir wollten uns vorher bekannt machen und wollten einfach uns austauschen. Ja, sie ist eine Jüdin und natürlich muss man sich, und sie wollte die Adventisten dadurch besser kennenlernen, natürlich muss man dann reden vorher zusammen, ne, wenn man eine Referentin einlädt. Und so war ich gespannt auf diese Begegnung. Und ich saß da in dem Café in München in der Stadt und habe ausgeschaut nach dieser Dame, wo ich meinte, so könnte sie aussehen, und bin dann immer rumgegangen und habe die Leute mir so angesehen und habe mir gedacht, na, das ist die Person nicht. Und plötzlich fuhr ein Taxi vor und dann entstieg diesem Taxi eine Dame, schlank, groß, in gewissem Alter, und da habe ich gewusst, das ist sie. Ja. Und das heißt, diese würdige, ich sage wirklich würdige, große alte Dame, hat viel Leid in ihrem Leben erlebt, und ich habe sie mit Achtung und Bewunderung gegrüßt. Ich habe große Hochachtung vor dieser Frau gehabt. Und wir haben 2 Stunden lang ein gutes Gespräch gehabt, und wir verabredeten uns für Weitertreffen, die sich dann so alle 14 Tage wiederholten, über längere Zeit, über ein halbes Jahr, haben wir uns so alle 1-2 Wochen getroffen zum Gespräch. Und das könnt ihr euch vorstellen, dass das dann immer intensiver geworden ist. Und man hat sich ausgetauscht, jeder über seine, zuerst ganz allgemein und dann auch über den Glauben. Und es sind wunderbare Stunden des Hörens und Sprechens geworden. Eines Tages, da rief sie mich an und ich bin fast erschrocken, weil sie ganz laut ins Telefon hineingeschrien hat: Frau Naumann, ich bin doch nicht so ein sündiger Mensch, dass ich jeden Tag eine Woche lang beten muss, auch für meine tote Mutter. Da muss man natürlich den Hintergrund kennen, dass in der jüdischen Glaubensgeschichte praktisch, dass sie einmal im Jahr eine Woche Zeit haben des Gedenkens an ihre, ja, an die Ereignisse früher und so weiter. Und Yom Kippur. Und dann müssen sie auch beten für die Verstorbenen. Und das hat sie so erschüttert, dass sie ins Telefon hineingeschrien hat, mehr oder weniger: Ich bin doch nicht so ein sündiger Mensch. Ja, da kriegt man Schreck. Wie sage ich's einer Jüdin? Wie spreche ich mit ihr jetzt? Wo setze ich an? Wie sage ich ihr, dass Jesus Christus ihr Fürsprecher, ihr Retter ist? Dass sie zu ihm kommen darf, dass sie nicht mehr, dass er ihre Sünden weggenommen hat. Das heißt, das war die gute Gelegenheit, auf Jesus Christus hinzuweisen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich viel mit Gott geredet habe, als ich sie wieder getroffen habe. Und dann habe ich überlegt, was nehme ich mit? Bibel kennt sie. Und dann habe ich ihr den Weg zu Christus mitgenommen. Das heißt, oder der bessere Weg, wie es heute, glaube ich, heißt. Wir haben uns gesehen und ich durfte auch mit ihr beten. Ich habe da kein Problem im Café, auch mit Leuten zu beten. Macht man so, dass man nicht unbedingt das öffentlich, aber das geht wunderbar. Und habe ihr das Büchlein zugesteckt und ich war erstaunt, dass sie es genommen hat. Das war für mich ein ganz besonderes Ereignis, weil diese Dame nicht mehr das wahrnehmen konnte für das, was ich sie eingeladen habe. Weil sie, ihre Haushälterin rief mich an, kurze Zeit später. Wir hatten einen Termin wieder vereinbart, wo wir uns treffen. Sie kann nicht mehr kommen, weil sie im Krankenhaus ist, und kurz darauf verstarb sie. Ich bin so dankbar, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die Fragen haben nach Gott. Die Fragen haben nach Glauben. Wie rede ich mit Gott? Haben wir heute Morgen in der Lektion schon. Und da ist mir so bewusst geworden, und da lesen wir Johannes 3, Vers 16, dieses wunderbare Evangelium, das uns das Wort Gottes mitteilt. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Wo auch immer ich herkomme, wer auch immer ich bin, das ist die Botschaft. Ob ich es glaube oder nicht, ja? Trotzdem ist es die Botschaft. Das heißt, das Evangelium und nichts anderes. Gott gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die entscheidende Botschaft. Und das ist das Evangelium in Offenbarung 14,6. Wir sagen immer die Drei-Engels-Botschaft. Wenn ich die erste Botschaft nicht verstanden habe, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, dann brauche ich die anderen gar nicht erwähnen. Ja? Das heißt, es kommt auf die Botschaft des Evangeliums an. Und da muss man natürlich fragen, wie steht es mit deinem Glauben? Glaubst du, dass du Gott so wichtig bist, dass er dir zuhört, dass er dich kennt? Vertraust du ihm, dass er dich ans Ziel bringt? Das macht doch Glaube aus. Das kann ich ja nicht mit meinem Verstand begreifen, oder? Oder schalte ich da meinen Verstand aus? Mancher mag sagen, okay, das ist alles Humbug, oder? Gibt es auch die Leute. Was ist Glaube? Wir leben ja in einer sehr interessanten Zeit des Umbruchs oder der Neuorientierung. Alle Werte, die bisher wichtig waren, werden in Frage gestellt. Das neue Wort oder das Wort 2016, postfaktisch, das Unwort des Jahres 2016, postfaktisch. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, da wahrscheinlich auch überall. Brexit, Trump, Pegida, AfD, Le Pen. Sie profitieren, wenn die gefühlte Wahrheit wichtiger ist als Fakten. Das heißt, man spricht heute von der gefühlten Wahrheit und das ist postfaktisch. Das heißt, das ist ein tiefgreifender Wandel in unserer Zeit. Die Zeitschrift Zeit schreibt online, in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen gehe es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten. Immer größere Bevölkerungsschichten seien aus Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Insofern steht dieses Wort postfaktisch für einen tiefgreifenden politischen Wandel. Und dieser Wandel, der zieht sich auch in die Kirchen hinein, oder? Das heißt, was glaube ich noch? Glaube ich eher den Dingen, die mir vorgegaukelt werden, oder meinem Bauchgefühl, oder glaube ich dem, was das Wort Gottes uns mitteilt? Viele gläubige Christen sind natürlich irritiert und fragen, was ist Wahrheit? Was ist wirklich Wahrheit? Woran kann ich mich festhalten? Und was macht meinen Glauben aus? Was macht deinen Glauben aus? Vielleicht habt ihr diese Frage gar nicht oder ist gar nicht wichtig für euch, weil ihr sagt, ich glaube, so wie ich es in der Kindheit gelernt habe. Und trotzdem stellen sich diese Fragen in unserer Zeit immer mehr. Und ich habe gesehen, ihr macht ja auch das Hope Center, wir auch in meiner kleinen Gemeinde. Und wenn man Gäste bekommt, dann kommen vielleicht diese Fragen stärker auf uns zu. Welche Antworten gebe ich? Lasst uns lesen Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Schwierig, oder? Ist eine Hoffnung auf das, was man eigentlich nicht sieht, oder? Aber wenn ihr vielleicht so ein bisschen verfolgt habt in letzter Zeit, was die Wissenschaftler entdeckt haben, dass es wie viel, 5 oder 7 neue Erden gibt, ne, im Universum, die allerdings so weit weg sind, dass das für uns eigentlich gar nicht vorstellbar ist, dass man die jemals erreicht, dann sagt man, man kann heute manches sichtbar machen, was vor kurzer Zeit noch nicht möglich war. Und mich fasziniert das. Und wenn dann ein Mensch sagt, ich weiß alles, dann brauche ich da bloß drauf verweisen. Das ist weder postfaktisch noch sonst was, sondern das ist Tatsache, dass diese Erden, 3 davon wären sogar bewohnbar, sagt man, gibt. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir manche Dinge entdecken und lernen zu sehen und letztendlich aber gar nicht begreifen können, nicht fassen können. Und darum sagt das Wort Gottes hier Glaube, eine feste Zuversicht im Sinne der Hoffnung. Der Hoffnung auf etwas Neues, auf etwas, das verändert. Wir sagen auf die neue Erde, natürlich. Ich habe ein bisschen nachgeforscht im Internet und der Wikipedia, da liest man das Wort Glaube oder auch Glauben, wird im Sinne von etwas für wahr halten verwendet, um eine Grundhaltung des Vertrauens zu zeigen. Glaube, etwas für wahr halten, Vertrauen. Christlicher Glaube, schreiben sie, ist Hinwendung zum christlichen Gott und das Abwenden von sich selbst. Er gilt darum unvereinbar mit Selbstruhm und dem Vertrauen auf eigenes Tun. Können wir doch alles unterstreichen, oder? Nach Römer 3, Vers 20 bis 28. In dieser antwortenden Hinwendung des christlichen Gläubigen liegt zugleich ein aktives, nach außen und anderen Menschen zustrebendes Moment. Der christliche Glaube kann zur tätigen Liebe bewegen. Galater 5, Vers 6. Das heißt, der christliche Glaube verändert uns, oder? Zur tätigen Liebe. Der protestantische Theologe Karl Barth sah Religion als eigenmächtigen Weg des Menschen zu Gott an, Religion, und betonte, eine Erkenntnis des Willen Gottes gebe es nur im Glauben an Jesus Christus. Eine Erkenntnis des Willen Gottes gebe es nur im Glauben an Jesus Christus. Das Hören auf das Evangelium sprenge alle menschlichen Begriffe von Gott und alle ethischen Irrwege. Glaube an Jesus Christus. Sie schreiben hier weiter, das Christentum nennt vor allem Abraham für seinen unerschütterlichen Glauben an Gott. Christen verstehen Abraham so, dass der in dem ganzen vorderen Orient bekannte Gott Elohim, verehrte Elohim, also das heißt diesen unaussprechlichen Namen, Elohim. Und er, der das Schöpfer des Alls, als der höchste Gott über allen Göttern galt und unter mancherlei Zunahmen als Höchster, als der Ewige, als der Mächtige, als der Allsehende an verschiedenen Orten angebetet wurde. Abraham verehrte ihn auch als seinen persönlichen Gott, der so für seine Nachfahren zum Gott Abrahams und zum Gott Israels wurde und auch im Christentum eine neue Bedeutung gewann. Im 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 4, da lesen wir vom Volk Israel. Das heißt, wo der Herr zu Abraham sprach, ziehe weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden Segen erlangen. Und da zog Abraham Weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war damals 75 Jahre alt schon, als er von Haran fortzog. Abraham vertraute seinem Gott, dass er mit ihm geht und ihm nahe ist von Ort zu Ort. Abraham wurde um der Zukunft willen, die ihm der Glaube verhieß, zum Heimatlosen und fand seine Heimat in der Treue zu Gott. Viele verlassen ihre Heimat. In meiner Heimatgemeinde in Grafing bei München, da haben wir einmal im Monat einen internationalen Gottesdienst. Seit einem Jahr oder mittlerweile das zweite Jahr schon. Und wir haben alle 4 Wochen viele Menschen, die da kommen. Letzten Sabbat war wieder dieser Sabbat, waren 13 Nationen da. Aus 13 verschiedenen Nationen die Menschen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich wunderbar. Der Gottesdienst bekommt eine ganz neue Qualität, sage ich mal. Meine Gemeinde ist ein bisschen kleiner als eure. Kriegen wir ein volles Haus wieder mit diesen Menschen. Wir haben auch über Monate hinweg einen Asylant, also jemand Asyl gewährt und der jetzt im Aufnahmeverfahren ist. Es sind einige Brüder aus Nigeria, die Adventisten schon sind, die getauft worden sind, aus Südafrika, wir haben 2 Muslimen, die sich jetzt Christen nennen. Der eine kriegt gerade Bibelstunden. Das heißt, Menschen aus vielen Ländern und Farben, und dadurch wird der Gottesdienst sehr farbig, weil wir lassen sie auch Anteil nehmen, selbst zu gestalten oder mitzugestalten. Und da werden die Lieder dann ziemlich schön. Da wird, und wenn sie in ihrer Sprache beten, ist auch schön. Das heißt, man darf hier auch großzügig sein. Vor einigen Tagen sagte eine Schwester zu mir, manchmal ist es schwer für mich, Vertrauen zu lernen. Vertrauen in Gott, obwohl ich schon sehe, und vielleicht knüpft das an unser Bibelgespräch heute Morgen, dass Gott mir hilft oder geholfen hat schon, obwohl er immer wieder eingreift in meinem Leben. Und trotzdem ist es immer wieder schwer für mich zu glauben, dass er mit mich durchbringt. Und ich kann sie verstehen. Sie hat ihren Sohn verloren, sie hat Krebs gehabt, oder mein Krebs hat man eigentlich ihr Leben lang, weil das dann wieder ausbrechen kann. Sie hat unter den Folgen zu leiden. Und ich verstehe sie, wenn sie sagt, ich kann zu schwer vertrauen. Jetzt hat sie gerade eine starke Lungenentzündung gehabt. Wisst ihr, dann muss ich schon sagen, die hat kein schönes Leben. Und trotzdem versucht sie immer wieder neu zu entdecken, und eigentlich schöpfe ich aus dem, dass sie immer wieder neu die Wunder Gottes begreift. Durch den Glauben war Abraham gehorsam. Und er zog aus in ein Land und wusste nicht, wohin er käme. Manchmal möchten wir das Erworbene festhalten, obwohl wir vielleicht schon innerlich wissen, dass Gott etwas anderes mit uns vorhat. Manchmal können wir nicht verstehen, wenn die Liebsten von uns gehen. Aber merkt ihr, dass das eigentlich unser Egoismus ist, der sie halten möchte? Weil wir denken, wir verlieren etwas. Ist alles verständlich, ja? Das kann man alles begreifen. Wenn wir in ein Alter kommen, wo wir die Eltern verlieren, unsere Liebsten vielleicht, oder durch einen Unfall oder was auch immer. Das heißt, dieses Loslassen, weil Gott vielleicht Neues mit uns vorhat. immer wieder neu zu vertrauen, in diese Ungewissheit sich fallen lassen. Da können wir jetzt viel aufzählen, was wir loslassen müssen. Vielleicht Arbeitsplatz, dieses oder jenes. Das heißt, und vielleicht gerade dann, in schwierigen Lebenssituationen, wenn man ist und es nicht weitergeht, vielleicht konnte ich gerade dann Gott viel mehr erkennen oder viel mehr glauben, als mir vorher, möglich war. Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Woche den Film Mose gesehen habt, im Arte war das. Also das heißt, da haben sie das wiederholt, das ist ja ein uralter Hollywood-Schinken, das muss ich jetzt sagen, großartig gemacht. Aber ich muss euch sagen, es hat mich trotzdem begeistert, weil er sich sehr nahe ans Wort Gottes hält. Und wenn ich diese Geschichte da wieder vor meinen Augen hatte, wie das Volk Israel dort im Glauben durch das Rote Meer zog, wo Gott das geteilt hat, was auch immer, wie auch immer das geschehen ist. Jedenfalls steht es im Wort Gottes so da. Und es da durchzog, das hat mich tief berührt. Es hat mich tief berührt. Und trotzdem hat das Volk, obwohl Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten, und trotzdem hat es immer wieder gemeckert. Hat immer wieder, jetzt habe ich bayerisch geredet wieder, er versteht das, immer wieder gejammert und immer wieder Gott angeklagt. Und sie haben sich gefürchtet und schrien, sehr. Und sie haben den Mose beschuldigt. Es wäre doch besser gewesen, du hättest uns Ägypten gelassen. Zu dienen, als in der Wüste hier zu sterben. Geht es uns auch manchmal so? Dass wir sagen, warum habe ich das gemacht? Da hätte man doch viel besser gehen, oder? Wenn ich nicht manches aufgegeben hätte. Aber das Vertrauen von Mose, und wenn ihr mal ganz unten seid, dann lest, wie der Mose diesen Glauben immer wieder neu entdeckt hat. Er ist so unerschütterlich. Und da sagt er zu ihnen, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was der Herr für ein Heil an euch heute tun wird. Ich glaube, das muss unseren Gemeinden, müssen wir immer wieder heute das neu mitteilen. Steht fest. Lasst euch nicht irritieren davon, dass immer weniger werden. Ist doch so, oder? Wenigstens in unserem Land hier. Das heißt, lasst euch nicht irritieren, dass wir heute Schwierigkeiten haben, Gemeinde zu erhalten. Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Jesaja 30, Vers 15. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Das heißt, die Stärke der Gemeinde, auch wenn unsere Kinder vielleicht uns verlassen, liegt darin, dass wir treu sind, treu im Glauben bleiben und hoffen und unsere Zeit und unsere Gebete vor Gott bringen. Unsere Zeit ist zu voller Unruhe und Lärm. Und manchmal halten wir oft diese Stille auch gar nicht mehr aus. Oder viele halten sie nicht aus. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber es ist hier wahrscheinlich genauso. Wenn ich in der S-Bahn nach München fahre, dann jeder, jung oder alt, jeder, kennt ihr das? Die Finger, die sind nur auf diesen Geräten. Und dann frage ich mich, die sehen nichts anderes mehr, hören nichts anderes mehr. Wenn ich mit ICE fahre, dann tue ich schon extra mal den Ruheraum mir bestellen am Platz. Weil das ist ein Wahnsinn. Die Stille zu hören, wie kannst du noch Stille hören? Wie kannst du noch Gott hören? Ja, ich habe auch so ein Gerät, Aber man muss lernen, vielleicht in der Fastenzeit, es auszuschalten. Man muss lernen, das nicht ständig da zu haben, nicht ständig anzuhaben. Das lenkt uns ab von dem, was Gott uns sagen möchte. Das heißt, diese Stille, ja, halten wir manchmal nicht mehr aus. Es ist Zeit, dass wir selbst tätig werden sollen, nicht so. Ja? Aber es sei denn, wir suchen dann was über Gott und das biblische Wort. Ja. Aber es ist immer noch gut, das Wort Gottes so aufzuschlagen. Ich bin kein Feind der Technik, weil ich es selber habe und benütze auch. Aber ich muss euch sagen, ins Wort Gottes selber reinschauen und da drin zu lesen, ist immer noch anders, als wenn ich es da drinnen. Versteht ihr den Unterschied? Es ist ein Riesenunterschied, wenn ich Seite für Seite blättere. Gut, ich kann es unserer Jugend nicht abgewöhnen, aber ich sage einfach, probiert es aus, weil dann kann ich nämlich gleich den Paralleltext lesen. Das kann ich da zwar auch mit dem Gerät, aber es ist, da lenkt mich so viel ab, weil dann schon andere Nachrichten wieder kommen. Ja? Das heißt, diese persönliche Beziehung zu Gott aufbauen, Gemeinschaft mit ihm haben und auch mit anderen Gläubigen, das ist sicher wichtig. Dieser Austausch mit anderen Gläubigen, das ist ganz wichtig. Und vor allem mit allen in ein ernsthaftes Gebet auch zu kommen. Das muss nicht lang sein. Das muss nicht im Knien sein. Ich konnte mal knien mit meinem Bein. Es muss nicht ich muss nicht hinfallen vor Gott. Steht nicht da. Ja? Sondern das heißt, das ernsthafte Gebet, Gott möchte uns verändern. Letztes Mal hatte jemand zu Besuch zum Essen und der Herr, der sagte dann, der mir gegenüber saß, ich bete natürlich immer für die Person, die da ist. Ja? Und freue mich, dass Gott ihn hierher geschickt hat. Und dann sagt er, ja, wie kann ich denn wissen, dass Gott mir hilft? Gott hilft mir doch nicht. Habt ihr auch manchmal den Eindruck? Wie kann ich denn das wissen? Ja, wie kann ich es wissen? Vielleicht ist es Zeit, unser Glaubensbekenntnis neu zu formulieren. Wie steht es mit meinem Glauben? Mit meiner Treue zu Gott? Auch meinen Mitmenschen gegenüber? Wenn Schwierigkeiten kommen, glaube einfach jeden Tag, wie es so ein Lied gibt. Das ist so einfach. Glaube einfach jeden Tag. Wie ist es mit meiner Treue, mit meiner Zuverlässigkeit? Vertraue ich Gott? Kann er mir vertrauen? Kann man sich auf mich verlassen, meinem Wort vertrauen? Fällt mir gerade die Geschichte, glaube ich, ob es deiner Frau heute Morgen erzählt, weil das geht mir natürlich auch nach. Ich habe im Zug, ihr werdet lachen, im ICE, wollte ich auf die Toilette gehen, was man heute halt so macht auch manchmal, ne? Und dann war da zugeschlossen beide, ne? Und ich stand da und habe mir gedacht, naja, dann warten wir halt ein bisschen. Da kam eine Dame von einem anderen Waggon, hat sich neben mich hingestellt und hat gleich zum Plaudern angefangen, ne? Hat mir dann erzählt, dass sie nach Hamburg reist und alleine und sie hat niemanden, der mit ihr reist und recht nett und hat mir da alles Mögliche erzählt. Ne? Sie kam auch aus München und war ein sehr nettes Gespräch, das wir hatten. Die Toiletten waren übrigens zugesperrt, die waren nicht benutzbar und dann sind wir irgendwo einfach so andere gegangen. Und als ich dann so eine halbe Stunde später saß ich da in meinem Sitz und plötzlich kam die Dame auf dem Gang da zurück, ne? Und ich habe es dann so am Arm angefasst und dann habe ich gesagt, hallo, hallo, und dann blieb sie stehen und dann habe ich wieder ganz viel von ihr erfahren. Wisst ihr, was ich dann plötzlich für eine Idee gehabt habe? Manchmal weiß man ja nicht, warum, gell? Da haben wir gedacht, ich gebe ihr meine Karte. Rufen Sie mich doch mal an. Das war so eine nette Frau, die alleinstehend, so in meinem Alter auch, und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? In München Passing ist zwar eine Stunde genau entgegengesetzt von mir, aber sie braucht sich bloß S4 setzen, dann ist bei mir am Ort. Das heißt, dann habe ich gesagt, rufen Sie mich halt an, kommen Sie vorbei. Und was hat die gesagt? Am Mittwoch rufe ich Sie an, gell? Dann bin ich von Hamburg zurück. Wer weiß, was der liebe Gott da draus macht? Versteht ihr, manchmal kommt man so schnell mit Menschen in Kontakt. Das offene Herz zu haben. Und zu hören, das hat mir der liebe Gott gesagt, ich gebe nicht einfach meine Karten so leicht her, ja, meine Adresse. Aber irgendwo war das ein Bedürfnis. Ich habe mir gedacht, die Frau muss ich wiedersehen. Dann tut es auch, wenn das so in euch ist. Hebräer 1, Vers 6. Hebräer Kapitel 1, Vers 6. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht. Wir haben schon gelernt, 1, Vers 6. Da heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann heißt es weiter in Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Jetzt glaubt es mal, ne, wenn uns die Wissenschaft was anderes sagt. Aber da muss ich wieder an meine neuen Planeten denken. Was wissen wir denn schon vom Weltall? Nix. Ja? Gott braucht keine Beweisführung. Ich muss Gott nicht beweisen und er wird sich doch nicht vom Menschen beweisen lassen. Ja? Das heißt, Gott ist Gott, haben wir gesungen heute Morgen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Das heißt, es ist Gnade. Und unser Wissen, sagt der 1. Korinther 13, Vers 13, ist Stückwerk. Und eines Tages werden wir das erklärt kriegen. Und ich freue mich heute schon drauf, wenn ich da von einem Planeten zum anderen beame oder so. Ne? Ja, dann reisen wir dahin, wo wir nicht waren noch. Das heißt, da darf man sich doch freuen drauf, weil das Weltall viel größer ist, als wir uns vorstellen können. Eines Tages rief mich ein junger Mann an, war so um die 30, und hat gesagt, er wollte an einer Tagung teilnehmen, an einer Single-Freizeit. Und dann hat er im zweiten Satz gesagt, ich habe meinen Glauben verloren. Wenn dich ein Fremder anruft und im zweiten Satz sagt, ich habe meinen Glauben verloren, da wären die Ohren so lang, oder? Und dann habe ich ihn natürlich eingeladen. Er kam auch auf die Freizeit und wollte gleich wieder gehen und gleich wieder abhauen. Aber dann habe ich gesagt, bleib wenigstens einen Tag. Später kam er zu unserem Bibelkreis nach Hause. Und und vielleicht fahre ich da jetzt fort. Nun, wie komme ich zum Glauben? Römer 10, Vers 17. Da heißt es, so kommt der Glaube aus dem Hören vom Worte Gottes. Hören und handeln. Lydia, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Als der Paulus dorthin kam, nach Philippi, Lydia hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, heißt es. Ne? Das heißt, sie hörte zu, was der Paulus sagte aus dem Wort Gottes. Aber der Herr hat ihr das Herz aufgetan und sie hat sich entschieden. Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und diese behalten, heißt natürlich auch. Das Hören allein reicht nicht. Wir müssen bereit sein zum Forschen im Wort Gottes. Ich muss Gott kennenlernen, mich auf ihn einlassen, ihn erfahren und vertrauen lernen. Dieser junge Mann, der dann kam in unserem Bibelkreis, um zu hören, er hat mit uns die Bibel studiert und er kam zu einer lebensverändernden Entscheidung. Er ließ sich taufen und begann ein neues Leben. Und sein Leben ist wirklich neu geworden. Der war so schüchtern, der war so unbeholfen, so unglücklich. Und da hat er dann eine Frau kennengelernt bei meinen Single-Treffen und hat geheiratet. Und er ist ein ganz anderer geworden. Ja? Das heißt nicht, dass er jetzt überschäumend ist. Aber er hat eine andere Beziehung bekommen zu den Menschen. Und das ist unser Thema. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben in der Lehre. Sie blieben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Hope Center ist nichts anderes, als Menschen in die Gemeinschaft zu bitten. Teilt miteinander das Brot und betet miteinander. Petrus sagt zu Jesus, folge du mir nach. Es ging um Petrus. Als der Petrus gefragt hat, und der, was ist denn mit dem Johannes da? Ne? Und er sagt, folge du mir nach. Das heißt, Glaube, vertraue, geh einfach in Jesu Spuren. Sei ein Nachfolger Jesu. Der berühmte Komponist Arthur Rubinstein er lebte von 1820 bis 1894, wurde einmal gefragt, ob er auf der Stufe der Vollendung, zu der er es gebracht hatte, es noch für nötig finde, täglich auf seinem Instrument zu üben. Rubinstein antwortete, wenn ich es einen einzigen Tag unterlasse, zu üben, so merke ich es sofort. Sollte ich es 2 Tage unterlassen, so würden meine Freunde es merken. Ließe ich aber 3 Tage vorübergehen, ohne zu üben, so würde es das ganze Publikum merken. Das heißt, das ist wie mit dem Wort Gottes, oder? Wenn ich nicht übe, da drin zu lesen, dann wird es ganz schnell verloren gehen. Das heißt, Übung macht den Meister. Das lernen wir schon in der Schule. Und Gott zu erkennen und seine Weisheit in seinem Wort zu erforschen, das braucht einfach Übung. Das braucht einfach Lesen und Hören und das Gespräch. Meine Nichte, ich habe ja schon ein junges Mädchen, das ist meine Nichte, sie hat ihr Glaubensbekenntnis so formuliert. Im darauffolgenden Sommer, sie ist immer zur Kurzbibelschule mitgefahren, ließ ich mich in der Schweiz auf der Kurzbibelschule taufen. So wie ich es eigentlich immer vorgehabt habe. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Denn das ist das einzig Wichtige in meinem ganzen Leben. Die Entscheidung, meinen Lebensweg mit Jesus zu gehen und so vielen Menschen wie möglich seine Liebe weiterzugeben. Da war sie 19. Heute ist sie 24. Sie ist ein treue Nachfolgerin, obwohl sie im Moment eine sehr interessante Ausbildung hat. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus schreibt es in 2. Timotheus 4, 7 und 8. Und ich denke, dass das ein wunderbares Glaubensbekenntnis ist, das auch unseres werden kann. Ein Glaubens- und Treuebekenntnis und eigentlich eine Gewissheit, dass wir einen wunderbaren Kampf gekämpft haben. Der Kampf zeigt ja schon, dass es nicht unbedingt einfach ist. Aber dass wir gekämpft haben, Glauben zu halten. Ich danke euch. Amen.